Herr Professor Fried, Sie genießen Ansehen wie kaum ein anderer Historiker in Deutschland. Sie gehören aber auch, ich darf das sagen, zu den umstrittensten Gelehrten Ihres Fachs. Und warum? Weil Sie überzeugt sind, das Gedächtnis des Menschen trügt. Es ist unzuverlässig und viele historische Quellen sind es auch. Sprich, Ihnen ist im Zweifel nicht zu trauen. Und das aus dem Munde eines Historikers. Sie haben für Ihre Thesen viel Zuspruch erhalten, sind aber auch heftig kritisiert worden. Denn man könnte meinen, Sie führen die heilige Kuh der Geschichtswissenschaft zur Schlachtbank, die historische Quellenforschung. Wir werden gleich darüber sprechen. Johannes Fried, herzlich willkommen bei den Zeitgenossen.
Herr Bartsch.
Herr Fried, zuerst interessiert mich aber, Sie sind 1942 in Hamburg geboren. Sie waren fast 3 Jahrzehnte lang Professor für die Geschichte des Mittelalters an der Universität Frankfurt am Main und leben heute noch dort, wo Sie schon zur Schule gegangen sind, nämlich in Heidelberg. Wie ist diese Liebe zu dieser Stadt zu erklären?
Ach, die Liebe zu Heidelberg ist natürlich aufgezwungen durch die biografischen Umstände meiner Eltern, meiner Frau und ihres Berufes und der Möglichkeit, relativ schnell von Heidelberg nach Frankfurt zu kommen. Die 2 Jahre Köln waren etwas länger, aber da fuhr der Zug und es war immer sehr angenehm, im Zug zu sitzen, ohne Telefon, ohne alles und sich in aller Ruhe vorbereiten zu können oder nachbereiten zu können auf das, was man zu tun hatte oder tun wird.
Köln war Ihr erster Lehrstuhl 1980 bis 82.
Erste Professur, ja.
Sie haben in Heidelberg Abitur gemacht, am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium, dann in Heidelberg studiert, promoviert, habilitiert. Heute wohnen Sie noch hier. Hat es Sie niemals weggezogen?
Natürlich hätte es mich weggezogen, aber die Rufe, die ich bekam, waren so, dass die Wohnmöglichkeiten an den verschiedenen Orten ganz, ganz schwierig gewesen wären. Und vor allen Dingen, meine Frau war bereits im Beruf und sie ist Richterin oder war Richterin. Und es ist schwierig, in der Bundesrepublik einen Richter über Bundeslandgrenzen hinweg zu versetzen. Denn da kann man kaum Wünsche äußern. Das ist ein anderes Ministerium. Da müssen 2 Ministerien zusammenspielen. Und das klappt bei einem Mittelalterhistoriker nicht ohne weiteres. Der kriegt vielleicht noch ein paar Sondergenehmigungen bewilligt, aber für die Jurisprudenz und das Gerichtswesen oder die Staatsanwaltschaft, da sind ganz andere zuständig.
Was ich übrigens vorhin vergessen habe, Stichwort Heidelberg, Ihre Frau haben Sie auch dort kennengelernt und zwar noch zu Schulzeiten und haben vor 2 Jahren goldene Hochzeit gefeiert.
Sie haben sich gut informiert,
das stimmt. So, jetzt aber zum Historiker. Ich habe von Ausstellungen gelesen, die Sie mit 15 Jahren in Ihrem Kinderzimmer veranstaltet haben. War Ihnen damals zu Schulzeiten im Grunde genommen schon klar, ich werde Historiker?
Nein, nein, das war es nicht, sondern es war einfach das Objekt. Schöne Objekte zu haben, interessante Objekte zu haben. Als allererstes wollte ich mal Schreiner werden und dann bekam ich einen Werkzeugkasten geschenkt. Das war ganz hübsch. Dann wollte ich Astronom werden, baute mir ein kleines Fernrohr, mit dem ich die Sonnenflecken beobachten konnte. Und dann hat sich das langsam so herauskristallisiert, dass die Geschichte immer stärker in den Vordergrund hat. In meinem Zimmer hatte ich so ein paar Objekte, Stiche und Scherben. Heidelberg, Neuenheim war ein Römerkastell. Und ich hatte die Gelegenheit, bei einem freiwilligen Helfer des durchaus bedeutenden Archäologen Bernd Mark Heukemes eine Zeit lang wohnen zu können. Und dann kommt man von ganz alleine ins Scherben suchen, Scherben putzen, Scherben aufheben und sich anschauen. Dann habe ich mir mal ein paar billige römische Münzen gekauft, was man so als Schüler von dem Taschengeld sich leisten kann. Und das hat mich dann so ausgestellt. Und dann gab tatsächlich die Vorstellung, ich könnte ja mal Museumsdirektor werden.
Warum ist es dann das Mittelalter geworden? Den meisten gilt das Mittelalter als finstere Epoche, als ja unzivilisierte im Vergleich zur Antike, als rückständige, zurückgefallene Zeit.
In gewisser Weise ist dies Zurückgefallen schon richtig, wenn man es an der Hochzivilisation des Klassischen, des Herausgebildeten, des vorbildlichen Rom anschaut. Auf der anderen Seite waren diese Völker, die dann Rom beerbt haben, durchaus lernwillig im Unterschied zu den späten Römern. Die späten Römer waren nicht mehr lernwillig, sondern die haben vermittelt, was sie hatten. Und diese Franken oder die Alemannen oder die Bayern waren ungeheuer lernwillig und haben aufgegriffen, was sie von den Römern aufgreifen konnten. Was sie nicht konnten, war Griechisch. Und das hat eine bestimmte Begrenzung des Wissens und der Methodik bewirkt. Aber was sie auf Lateinisch erfassen konnten, haben sie erfasst. Und warum ich selbst Mittelalterhistoriker geworden bin, das ist eine, wie soll ich sagen, eine fast geradezu peinlich dumme Geschichte. Ich wollte mein erstes Seminar besuchen im Mittelalter, habe mich vorbereitet, die ganzen Semesterferien vorbereitet auf Kaiser Friedrich II. und ging dann morgens um 10 Uhr, montagmorgens um 10 Uhr hin, um die damals noch nötige Aufnahmeklausur zu schreiben. Und stellte fest, dass diese Aufnahmeklausur schon von 8 bis 10 Uhr geschrieben worden war. Und dann traute ich mich nicht, zum Herrn Professor zu gehen und zu sagen, Herr Professor, hier bin ich, ich habe mir ein ganzes Semesterferien lang vorbereitet, testen Sie mich, ich möchte gern, habe ich mir nicht getraut. Also hatte ich mich vorbereitet für die Katz und ging ein ganz anderes Seminar. Nicht Mittelalter, sondern alte Geschichte. Dann kam das nächste Semester, ich habe mich vorbereitet auf Karl den IV. Und die Goldene Bulle und habe wieder die ganzen Semesterferien, habe die Autobiografie Karls des IV. Mir angeschafft als Studenten, kleines Vermögen, und habe sie gelesen mit Tränen in den Augen. Ich lese eine Quelle eigenständig so und komme ins Seminar montagmorgens um 8 Uhr, um die Aufnahmeklausur zu bestehen, und lese am schwarzen Brett. Wegen Rufannahme in Berlin fallen alle meine Vorlesungen und Veranstaltungen aus. Habe ich mich wieder vorbereitet.
Das
und
dann war der zweite Anlauf.
Und dann kam der dritte Anlauf, ein Seminar über eine bestimmte Thematik aus der Zeit Karls des Großen. Und die habe ich dann besucht. Ich hatte also mich auf 3 Hauptseminare Mittelalterliche Geschichte vorbereitet. Ich war besser als alle anderen, weil ich einfach mehr wusste als die. Und zwar vom Frühmittelalter jetzt bis zum beginnenden Spätmittelalter. Also ein ganz breiter Horizont. Und das war dann so. Und dann hatte ich das unwahrscheinliche Glück, einen großartigen Lehrer zu haben, der dann den Ruf nach Heidelberg angenommen hatte, Peter Klaassen. Und bei ihm wurde ich erst Hilfskraft und dann Assistent. Und er war ein phänomenal guter Lehrer und Betreuer auch. Und er hat einem einen langen Zügel gelassen, aber auch erwartet, dass man bei seinen Veranstaltungen immer dabei ist. Und das war schon heilsam. Man bekam mit, wie er unterrichtete. Man bekam seine Strenge mit, wie streng er auch mit der Datenvermittlung war, der Datenaufnahme war, wie bedingungslos er auch die Quelleninterpretation verlangte.
Es sind ja meistens so Begegnungen mit bestimmten Menschen, die einen fürs Leben prägen, die einem dann auch zu dem vielleicht führen, was man dann später selbst tut. Können Sie vielleicht mit 1 oder 2 Sätzen sagen, was Ihnen Peter Klaassen mitgegeben hat, was Sie also dann für die folgenden Jahre und Jahrzehnte geprägt hat?
2 Dinge. Erstens hat er mir die Strenge in der Methodik vermittelt und zweitens hat er gesagt, wir müssen unseren Stil verbal ausrichten. Nicht nominal, verbal, also mit Verben arbeiten und nicht mit es ist Sonntag, sondern wir gehen spazieren. Ja, in dieser Weise ganz anders also mit der Darstellung umgehen.
Dann reden wir doch über Schreibstile. Reden wir über Ihren Schreibstil. Sie haben Bücher geschrieben, die regelrecht Bestseller geworden sind. Und das muss man ja als Mittelalterforscher erstmal schaffen. Vor 2 Jahren eine große Biografie über Karl den Großen. Inzwischen, glaube ich, in der 5. Auflage. Sie haben über die Anfänge Deutschlands und der Deutschen nachgedacht, über das Europa von heute. Sie haben eine Geschichte des Weltuntergangs geschrieben zuletzt und einen grandiosen Überblick über das Mittelalter, über seine Geschichte und Kultur. Bei all dem gelten Sie als stilistisches Ausnahmetalent innerhalb der Zunft und Sie selbst betonen ja immer, für ein breites Publikum schreiben zu wollen, das, ich zitiere Sie, von keinem einschlägigen Spezialistentum geblendet ist. Was zeichnet denn Ihren Stil aus?
Das kann ich gar nicht sagen, das muss der Leser sagen. Ich bemühe mich, verständlich zu schreiben, so dass es der Nicht-Spezialist lesen kann. Mein Schwiegervater war Zahnarzt und ich stellte mir immer einen Akademiker vor, beziehungsweise nicht einmal einen Akademiker, der Interesse an der Geschichte hat. Und dem muss ich es klar machen. Und dieses Prinzip habe ich von meinem Deutsch- und Geschichtslehrer auf der Schule bekommen. Er ließ uns Aufsätze schreiben und sagte, stellt euch vor, für wen ihr schreibt. Und dann schreibt ihr so, für den. Und das war eine tolle Übung. Man hat nicht einfach gesagt, man schreibt, man sagt, sondern ich sage dir. Das ist ein ganz anderer Stil, ein ganz anderer Zugang zum Publikum, als wenn man es so tut, als wäre man ganz für sich alleine.
Herr Fried, das ist schön, das verbindet uns beide ja. Sie schreiben für ein breites Publikum, wir senden für ein breites Publikum, umso schöner. Haben Sie literarische Vorbilder?
Ja, natürlich. In Bezug auf die Geschichtsschreibung gibt es 2, denen ich nachgeeifert habe und die ich immer bewundert habe. Das eine ist Arno Borst und sein Erzählstil. Er konnte wunderbar erzählen. Er konnte druckreif sprechen.
Der Konstanzer Historiker.
Ja, der Konstanzer Historiker. Er konnte druckreif sprechen und der andere ist ebenfalls, aber in einer ganz anderen Weise stilistisch prägend für mich, das ist Horst Fuhrmann, weil er sehr präzise, nicht erzählend, aber ganz präzise, das heißt, manchmal konnte er auch erzählen, wenn er Biografisches präsentierte, dann hat er wunderbar die Menschen präsentiert in der Darstellung, in der verbalen Darstellung. Und das war einfach großartig.
Lesen Sie gerne historische Romane? Ich frage deshalb, manche Ihrer Bücher lesen sich fast so. Ich möchte eine Stelle vorlesen aus Ihrer Karl-Biografie. Zitat: Gewalt und Gebet. Karl war mächtig gewesen und er hatte seine Macht zu gebrauchen gewusst. War er auch glücklich gewesen? Wusste er solches zu fragen? Wo war die Liebe? Das Wissen um die Zuneigung der anderen und die Freundschaft? Das Vertrauen? Die Leidenschaft? Und so weiter. Sie selbst haben über Ihre Karl der große Biografie gesagt, das Buch sei kein Roman, aber eine Fiktion. Was meinen Sie damit?
Ein Roman wäre im Sinne der modernen Literaturtheorie ein Roman, Unterschrift ein Roman. Ja, während eine historische Biografie ist deswegen kein Roman, weil sie versucht, die Quellen, die Zeugnisse, die uns zur Verfügung stehen, angemessen einzubeziehen und zu berücksichtigen, ohne allzu viel Zwischeninterpretation, Zwischenfantasie zu setzen. Thomas Mann hat zum Beispiel in seinen historisierenden Romanen sehr wohl Leben erfunden. Er hat ganz gründlich Ägypten etwa studiert für Josef und seine Brüder, aber der Roman selbst ist natürlich nicht aus den Hieroglyphen entwickelt, sondern aus dem, was er als Romancier an Fähigkeiten besaß. Während eine historische Biografie versucht, näher am Leben zu sein, aber dennoch will sie erzählen und muss sie erzählen, weil sonst wird es tot. Dann steht kein Mensch mehr vor Augen. Man muss immer versuchen, oder ich will immer versuchen, wenn ich eine Biografie ins Auge fasse, einen Menschen darzustellen, einen Menschen, anderen Menschen verstehbar werden zu lassen, einen Menschen in seiner Zeit, in seiner Gesellschaft, in dem Bedingungen seines der Zeit seines Lebens, wie er damit umzugehen hatte und wie er damit umgegangen ist. Das ist, was mich beschäftigt und deswegen habe ich gesagt, es ist eine Fiktion, weil die Art und Weise, wie dieser Karl jetzt ins Leben tritt, ist natürlich Johannes Fried und nicht Karl der Große.
Ja, dazu gehört immer ein Stück weit historische Imagination. Richtig? Ich habe gelernt in meinem Studium, das ist sozusagen die Todsünde des Historikers.
Nein, wir müssen imaginieren, das geht nicht anders. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich mich längere Zeit auch mit georgianischen, also aus der Georgeschule kommenden Historikern beschäftigt habe, insbesondere Ernst Kantorowicz, der mal Vorgänger auf meinem Professur in Frankfurt war, oder Wolfram von den Steinen, auch beides sehr, sehr schöne Erzähler. Und die haben sehr wohl klargestellt, wir müssen uns einen Gegenstand, den wir beschreiben wollen, von dem wir handeln wollen, vorstellen, imaginieren. Sonst können wir gar nicht damit umgehen. Ich kann da nur nachschwätzen, was in den Zeugnissen steht. Und das ist stinklangweilig. Das ist stinklangweilig und bringt kein Leben zustande.
Es gibt trotzdem viel Kritik an Ihrem Stil, auch namentlich von Ihrem Kollegen Gerd Althoff, der Ihnen Unseriösität vorgeworfen hat. Und zwar, wenn Sie beispielsweise hingehen und von Wetterlagen, wie sie in Chroniken dokumentiert sind, auf den Gemütszustand Karls des Großen am Ende seiner Regentschaft schließen. Was macht so etwas mit Ihnen? Erzürnt Sie das? Können Sie darüber hinwegsehen?
Wenn ich es gelesen habe, manchmal amüsiert es mich, es kommt drauf an, manchmal ärgert es mich, manchmal lässt es mich einfach kalt. In Bezug auf Karl den Großen hat es mich kalt gelassen. Früher, an einem anderen Beispiel, war ich etwas stärker betroffen, weil mir dieses Buch doch wichtig gewesen war. Das war diese Anfänge der deutschen Geschichte in der ersten Ausgabe. Und da bekam ich eingangs ziemlich viel negative Kritik. Und die schönste kam in einer sehr seriösen Zeitung, Tageszeitung, die ziemlich bösartig umsprang mit mir. Und ich fragte dann bei dieser Zeitung an, wer denn die Rezensentin gewesen sei. Ich würde gerne mit ihr in Kontakt treten. Und sie erzählte mir, sie habe ihr Vorbild in der französischen Annalschule, also den Historikern um die Zeitschrift Annal. Und dann konnte ich nur noch grinsen, denn ich wusste schon, dass in einer anderen deutschen Tageszeitung eine Rezension von Jacques Le Goff über mein Buch erscheinen wird, die einen Hymnus darstellte. Und dann war ich getröstet. Interessanterweise ist dieses Buch in der zweiten Ausgabe viel stärker rezipiert worden und beachtet worden. Diese zweite Ausgabe ist erst 2015, 20 Jahre nach der ersten Ausgabe erschienen. Die erste Ausgabe war auch ein bisschen teuer, 240 D-Mark sollte der Band kosten. Und die zweite Ausgabe...
Das war ein Band im Rahmen der populären Geschichte.
Der erste Band der populären Geschichte Deutschlands. Und war sehr schön gemacht, auch ästhetisch als Buch sehr schön gemacht. Die zweite Ausgabe ist wesentlich wohlfeiler und von daher leichter erschwinglich. Aber sie hat dann vor allen Dingen in der Gegenwart gewirkt, durch das Vorwort und das Nachwort, in dem ich darüber reflektiert habe, was denn Deutsch sei und was denn Deutsch an der deutschen Geschichte und wie die Deutschen zu Deutschen geworden sind. Das war der Gegenstand, diese Einleitung und der ersten Kapitel in dem Buch. Und das hat dann doch jetzt, 2015, anders gewirkt, durch die ganze Diskussion um Flüchtlinge und Zuwanderung. Und von daher fand es eine ganz andere Aufnahme.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Historiker und Mittelalterforscher Professor Johannes Fried. 2004, Herr Fried, haben Sie ein Buch veröffentlicht, das weit über die Geschichtswissenschaft hinaus für Wirbel gesorgt hat. Der Schleier der Erinnerung, Grundzüge einer historischen Memorik. Und da sind wir bei den Sätzen, mit denen wir vorhin die Sendung begonnen haben. Ihre These, die Erinnerung des Menschen trügt, die historischen Quellen irren oftmals. Geschichte hat oft ganz anders stattgefunden, als wir sie zu kennen glauben. Ist das ganz grob richtig zusammengefasst?
Das haben Sie eben ganz schön zusammengefasst. In der Tat, alles, was durch das menschliche Gedächtnis geht, ist höchst problematisch. Psychologen, experimentelle Psychologen von Rang, sagen mir, dass etwa 40% unserer autobiografischen Erinnerungen falsch sind. Nun sind aber alle historischen Texte aus dem Mittelalter mehr oder weniger autobiografisch konditioniert. Nicht unbedingt immer von dem Geschichtsschreiber selbst, aber der muss seine Informanten haben und die müssen dabei gewesen sein. Und dadurch schleichen sich diese Fehler ein, ob sie wollen oder nicht. Und die Frage ist, ob wir Historiker in der Lage sind, Methoden zu entwickeln, um derartige Fehler aufzuspüren. Ich kann sie damit noch nicht heilen. Ich kann damit nicht sagen, was geschehen ist. Ich kann nur sagen, Vorsicht, aufpassen, hier stimmt was nicht. Und in diesem Buch habe ich einleitend versucht, anhand von 4 hochbekannten und berühmten Beispielen zu verdeutlichen, welche Art von Fehlern entstehen. Ich habe damals eine Liste von 16 typischen Erinnerungsfehlern aufgestellt, auf die ich immer wieder gestoßen bin. Also Erinnerungsfehler wie, ich erinnere mich schlecht an die Zeit. War das Weihnachten vor 10 Jahren oder Weihnachten vor 11 Jahren? Das kann ich mir nicht merken. Das kann kein Mensch, weiß das sicher, wenn er nicht bestimmte Gedächtnishilfen hat. Es war Weihnachten, als ich mich verlobt habe. Oder dann weiß man so etwas. Aber sonst, wenn solche Gedächtnishilfen nicht dazukommen, ist es ganz schwierig. Noch schlimmer ist es, ich nenne so etwas eine temporale Inversion, also die Zeiten vertauschen, dass man das Spätere zum Früheren macht und das Frühere zum Späteren macht, kommt in der Erinnerung pausenlos vor. Und das Gleiche gilt für Ja zu Nein, eine qualitative Inversion. Aus einem Ja ein Nein machen oder aus einem Nein ein Ja machen. Ich habe das gezeigt an Werner Heisenberg und dem Plan, die Atombombe zu bauen, dass wir sehr wohl Zeugnisse haben, die klarstellen, dass diese Kernphysiker damals die Atombombe bauen wollten. Aus bestimmten Gründen konnten sie sie nicht bauen und dann taucht irgendwann plötzlich mal auf, ja, wir wollten sie eigentlich gar nicht bauen. Ja, so wird aus dem Ja ein Nein. Und das ist hochinteressant, solche Phänomene zu beobachten. Und wenn man sie einmal gesehen hat, dann kann man sie auch in anderen Zeugnissen der Geschichte, auch im Mittelalter, aufspüren.
Aber um sich das nochmal zu vergegenwärtigen, wie haben denn Ihre Kollegen auf diese These reagiert? Ich meine, also die meisten historischen Quellen sind unzuverlässig und so ein Satz aus dem Mund eines Historikers. Es gab dann sehr schnell die Kritik, Sie, Herr Fried, rauben uns, den Historikern, Ihre Heiligkeit. Heiligste Kuh, nämlich die Quellen. Wie soll man Geschichtsforschung betreiben, wenn man den Quellen nicht trauen kann?
Ja, das ist richtig. Diesen Vorwurf habe ich öfter gehört. Ich habe gekonnt und habe gesagt, nein, ich raube keine Quelle, ich verdopple die Quellen. Denn indem ich zeige, was falsch sein könnte, mitunter, wenn ich Glück habe, sogar zeigen kann, was falsch ist, dann habe ich sowohl die Erinnerung, das Erinnerungszeugnis, das als solches, als ein historisches Faktum weiterwirkt und die Korrektur, die ebenfalls als historisches Faktum zur Kenntnis zu nehmen ist.
Aber wenn wir Ihrer Methode jetzt folgen, dann tun sich 2 Fragen auf. Erstens, welche Quellen sind zuverlässig und welche nicht? wie kriege ich das raus? Und der zweite Schritt ist ja dann im Grunde genommen, wenn das Gedächtnis trügt, wie sollen wir dann also wissen, wie es war? Wie wird also aus dem Zweifel an den Quellen eine neue Erkenntnis?
Es gibt natürlich Quellen oder Zeugnisse, die zuverlässiger sind, etwa Urkunden, wenn sie als solche echt sind. Und dafür gibt es Kriterien, die kann man sehr wohl aufstellen und dann kann man auch beobachten, eine Urkunde ist echt. Das ist das eine. Ganz zuverlässig ist natürlich die Archäologie, die Bodenforschung. Der Boden lässt sich schlechthin nicht betrügen. Wenn ein Archäologe in die Tiefe geht, dann sieht er die einzelnen Schichten und die sind unwiderruflich da und bleiben auch da, wenn er sie nicht zerstört. Das ist das Problem beim Ausgraben. So gibt es also einige Zeugnisse oder Münzzeugnisse sind natürlich auch zuverlässig. Problematisch sind immer dann die Zeugnisse, wenn sie durch das Gedächtnis hindurchgehen.
Also alles die klassischen andere, Geschichtsschreiber im Grunde.
Die klassische Geschichtsschreibung, auch die Anekdotenbeschreibung und so, das sind die Phänomene, bei denen wir höllisch aufpassen müssen.
Ich will zwei Beispiele nennen, die einfach mal dokumentieren, wohin Ihre Methode im Extrem sozusagen führen kann. Das erste Beispiel Canossa, der berühmte Gang König Heinrichs IV., zu Gregor VII. Im Jahr 1077, diese vermeintliche Unterwerfungsgeste. Sie haben behauptet, erst die Nachwelt hat Canossa zu einem Propagandaerfolg des Papstes gemacht. Tatsächlich war es ein Treffen auf Augenhöhe und noch dazu verbunden mit einem Pakt, einem Vertrag. Also das alles lässt sich aus denselben Quellen herauslesen. Noch ein Beispiel. Benedikt von Nursia, der Vater des abendländischen Mönchtums. Sie behaupten, Benedikt habe nie gelebt. Er sei eine Erfindung, eine fiktive Person, eine literarische Gestalt Papst Gregors des Großen.
Ja,
da haben Sie aber Gegenwind bekommen.
Beides ist mir natürlich angekreidet worden, wobei ich diese Benedikt-These habe ich ausgiebig mit katholischen Theologen, Kollegen und Priestern durchgesprochen und die, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben mal gesagt, das kann man durchaus akzeptieren und darstellen. Ob es stimmt, ist eine andere Frage. Das weiß ein Historiker nie, ob seine Thesen wirklich zutreffend sind. Angekreidet wurde mir es natürlich von der Ordensgeistlichkeit, insbesondere von Benediktiner. Aber ich habe drei verschiedene Reaktionen von Benediktinermönchen bekommen. Das eine war ein schlichter Mönch, deutlich älter als ich, der schlicht sagte, das macht nichts. Wenn der heilige Benedikt nicht existiert, das ist nicht weiter schlimm. Aber die Regel, die bleibt. Und dem konnte ich voll zustimmen. Eine andere Reaktion war, nein, 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 wenn der Heilige nicht da ist, dann bricht alles weg. Das muss nicht sein, wenn die Regel bleibt. Und die dritte Reaktion war ein Abt, der mich zur Rede stellte und dann sagte, aber Sie haben ihn ja zum heiligen Gregor selbst erklärt. Und das ist in der Tat richtig, dass ich das getan habe. Ich halte die Gestalt Benedikts als gleichsam ein Pseudonym für Gregor den Großen in einer schwierigen Konstellation für die Geschichte des Papsttums in Rom um 600, weil es Streit gab, wer soll Papst werden, ein Mönch oder ein Weltgeistlicher. Wer soll Papst werden? Und dieser Streit zieht sich durch 30 Jahre hin und wird letztlich für die Weltgeistlichkeit entschieden. Und ganz selten haben sie dann noch Mönche, die den Stuhl Petri besteigen. Und Gregor der Große war selbst kein Mönch gewesen, aber er war ein Förderer des Mönchtums. Und hier stellt er eine Figur dar, die eigentlich gar kein reales Leben hat. Er hat einen Vater. Klar, wenn es ein Mensch sein muss, muss er einen Vater haben. Mhm. Er hat auch eine Mutter. Und wenn er von Adel ist, muss er auch eine Amme haben. Mhm. Aber kein Name. Wir wissen keinen Namen von all diesen Leuten. Wir kennen das Geschlecht Benedikts nicht. Ja, und das deutet für mich darauf hin, dass hier Fiktionen am Werk sind. Das kann man noch an anderen Positionen sehr deutlich zeigen, dass zwischen Benedikt und Gregor, zwischen dem Benedikt und dem Papst eine Art Identität besteht.
Also zusammengefasst, ein Historiker geht hin und erklärt mit einer vermeintlich fachfremden Wissenschaft, nämlich der Neurologie, der Hirnforschung, das eigene Fach. Das ist sozusagen ja ihr Ansatz gewesen und könnte man meinen, die Hirnforschung, Herr Fried, hat spektakuläre Erkenntnisse gebracht, aber sie steckt ja vergleichsweise noch in den Kinderschuhen, lässt sich basierend auf ihren gegenwärtigen Erkenntnissen gleich eine ganze Methodik ableiten, die sie der Geschichtswissenschaft quasi überstülpen. Haben Sie natürlich ein bisschen viel Zutrauen in eine noch sehr junge Disziplin?
Nein, das...
Sie merken, ich zitiere einen der vielen Vorwürfe, ja, mit denen Sie konfrontiert waren in den letzten Jahren.
Ja, ich sehe schon. Aber ich habe da keine Sorge, dass die Forschung in Bezug auf das Gedächtnis noch nicht ausgereift genug sind. Zwar wissen die Neurologen nicht, wie das Gedächtnis im Hirn tatsächlich funktioniert, aber Dass es aufgrund der neuronalen Konditionen geschehen muss, ist klar. Und was da oben im Hirn passiert, ist wiederum klar, es sind elektrische und chemische Prozesse, die da stattfinden. Aufgrund dieser Prozesse findet alles in unserem Hirn statt. Also auf dieser Ebene, eine elektrochemische Sprache, muss das auch mit dem Gedächtnis sein. Aber das ist gar nicht das, was mich in besonderer Weise daran fasziniert. Ich habe ja gar nicht so sehr die Neurologie ins Auge gefasst, obwohl ich mich wiederholt mit Wolf Singer auch unterhalten habe über solche Fragen, sondern ich habe vor allem die Neuropsychologie ins Auge gefasst. Das heißt also, welche Konsequenzen ergeben sich für die reale Erinnerung. Und da zeigt es sich eben, und das lässt sich nachprüfen, diese 40%, das ist eine Zahl, die mir mal Hans Markowitsch gesagt hat in der Diskussion, ich ging von 25% aus, nein, 40%, bis zu 40% unserer Erinnerungen sind unzutreffend. Und das können Sie jederzeit nachprüfen und in der Statistik dann abgleichen, der eine, da sind es vielleicht nur 30% oder 20%, beim anderen sind es dann 50%. Aber in der Summe ergibt es sich so diesen Mittelwert von 40% der Erinnerungen sind unzutreffend. Das sind kleine Fehler oder große Fehler. Das Vertrackte daran ist, dass ich an diesen Fehlern nie feststellen kann, ob sie stabil sind. Denn wir erinnern uns heute richtig und morgen falsch und übermorgen wieder richtig. Und je nachdem, wann ich gefragt werde, wir erinnern uns heute selektiv. Alle Erinnerung ist abhängig von dem Augenblick, in dem sie abgerufen wird. Ich kann nicht einfach willkürlich sagen, erinnere dich. Das nützt gar nichts. Dann kommt nichts zustande. Da kommt nur noch ein dummes Grinsen zustande. Was meinst du? Ja, sondern ich muss gefragt werden, erinnere ich an den Verkehrsunfall, den du gestern gesehen hast, oder erinnere dich an den letzten Sonntag, oder erinnere dich an das letzte Buch, das du geschrieben hast. Und so, ich brauche ganz bestimmte Ansprachen für die Erinnerung. Dann läuft eine Erinnerungskette oben im Hirn ab. Übrigens, ich habe nicht nur die neurologischen Disziplinen herangezogen, sondern vor allen Dingen auch die Ethnologie.
Ja.
Und die Ethnologie ist ja nun weltweit, untersucht sie die Aborigines und untersucht deren Erinnerungsverhalten. Wie gehen die mit ihrer eigenen Geschichte um? Und da ist Evans-Pritchard hat als wunderbare Beispiel gebracht, Jack Goody war das, in Guinea, in Afrika, das Beispiel einer englischen Kolonie. Und der Kolonialoffizier wollte wissen, wie denn die Vergangenheit war. Und dann kriegt er zur Information, ja, wir hatten da einen König, der hatte 4 Söhne und dann teilte er sein Land an seine 4 Söhne. Und oh Wunder, das sind ja die Verwaltungsprovinzen von uns. Jetzt wissen die Engländer, warum sie diese Verwaltungsprovinzen eingerichtet haben. Und ein paar Jahre später haben sie die Verwaltungsgrenzen geändert und der nächste Offizier wollte auch wissen, wie war denn das? Er wollte die Geschichte bestätigt bekommen und er sagt, ja, das war's. Wir hatten einen König, der hatte 5 Söhne. Und als er starb, hat er es an seine 5 Söhne verteilt. Und jetzt waren es wieder die 5 Verwaltungsprovinzen. Das heißt, das Geschichtsdenken gilt nicht um der Geschichte wegen, nicht für den Hörsaal, nicht für uns Historiker, sondern Geschichtsdenken ist eine Legitimationsstrategie für die jeweilige Gegenwart. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann kann man auch ganz anders mit diesen historischen Zeugnissen umgehen, weil man plötzlich erkennt, was ich über Canossa lese, sind Legitimationsstrategien für das politische Verhalten derer, für die diese Strategie entwickelt worden ist. Und nicht einfach die historische Wahrheit als solche.
Also die Methode der historischen Memorik seit 2004, kann man glaube ich festhalten, geht so eine Art revolutionäres Beben durch die Geschichtswissenschaft. Sie haben schon 1983 einmal gesagt, Zitat, wer zum Umdenken vordringt, ist zum Außenseiter-Dasein, zum Einsatz seiner ganzen Person gefordert und oft zum Scheitern verurteilt. Bei Ihnen ist es nicht zum Scheitern gekommen, Gott sei Dank, Herr Fried. Aber ein Außenseiter im Wissenschaftsbetrieb, würden Sie sagen, das stimmt, das trifft zu, ein Stück weit?
Es stimmt wohl, auch wenn das ein bisschen schmerzhaft ist. Ich würde gerne stärker drinstecken im Geschehen. Und vielleicht stecke ich ja auch drin, auf die gleichsam die kontraproduktive Weise. Denn jede These verlangt eine Gegenthese und provoziert eine Gegenthese. Und in diesem Spiel bin ich vielleicht dann doch kein Außenseiter, sondern ein Anregungsgeber, ein Innovator, der durchaus auch Kritik einstecken kann. So ist es nicht. Und der dennoch vielleicht eben gerade dadurch, dass er so anders denkt als viele, zu Ergebnissen, der auch den anderen zu Ergebnissen verhilft, zu denen sie nie gekommen wären.
Also der Innovator, das finde ich einen schönen Begriff.
Ich habe mich literarisch einmal sogar bei, Sie haben vorhin Gerd Althoff genannt, bei Gerd Althoff bedankt. Denn ohne seine Kritik hätte ich vieles gar nicht so scharf formuliert.
Also der Innovator Johannes Fried war 4 Jahre lang Vorsitzender des Verbands der deutschen Historiker und Historikerinnen. Von 1996 bis 2000, das wird man ja auch vermutlich nicht ohne allgemeine Akzeptanz. Sie hatten damals die schwierige Aufgabe, ein Tabu in der Geschichtswissenschaft zu moderieren, nämlich die Verstrickung der deutschen Historiker in den Nationalsozialismus. Wie kam es damals, 1998 war das, auf dem Historikertag in Frankfurt zu dieser Debatte?
Ja,
Ist es Zufall, dass sozusagen dieses Thema, die Erinnerungslücken der deutschen Historiker, gerade in Ihrer Amtszeit fällt?
Ja, das ist vermutlich Zufall, denn diese Diskussion wurde nicht von den Medievisten und nicht von Johannes Fried vom Zaun gebrochen, sondern von den Zeithistorikern, die zum großen Teil Schüler der fraglichen Historiker, es ging also vor allen Dingen um Werner Conze, bei dem ich selbst studiert habe, den ich sehr schätzte auch, und Karl-Dietrich Erdmann in Kiel und Schieder in Köln, diese drei, und dann bei den Mittelalterhistorikern war es Hermann Heimpel, die angegriffen wurden. Und leider muss man tatsächlich bestätigen, dass die Vorwürfe, die gegen sie gerichtet waren, durchaus zutrafen. Die Vorwürfe und die Anschuldigungen waren, sie seien Mitglied von irgendwelchen Parteiorganisationen, was weiß ich, SA, SS war keiner von ihnen, aber Mitglied der Partei gewesen und hätten hier durchaus systemkonform gearbeitet. Dann im Krieg durchaus auch Umsiedlungsaktivitäten in Osteuropa, in Russland und so weiter ins Auge gefasst. Und ähnliche Vorwürfe, die kamen. Das Bemerkenswerte war, was ich selbst dann als Verbandsvorsitzender tun konnte, war, dass wir eine Sektion eingerichtet haben, die wir die Joker-Sektion genannt haben. Also eine Sektion, einen Raum zur Verfügung gestellt haben, der zuvor im Programm gar nicht angemeldet war, sondern jetzt ad hoc eingesetzt werden kann. Dieses Institut gibt es heute noch. Das ist dann aufgegriffen worden, dass diese Sektion tatsächlich bei jedem Historikertag eine Rolle spielt, wie immer sie dann ausgefüllt wird. Das Zweite, was wir dann damals initiiert haben, war, dass wir den Historikerverband umbenannt haben in den Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Das ist damals geschehen und das waren die beiden Punkte, die dann gleichsam auf mein Konto ging, dass ich diese Diskussion zugelassen habe mit einer großen Versammlung. Das war die größte Sektion, die ich je erlebt habe. Da waren mehrere hundert Leute waren da. Der größte Hörsaal in Frankfurt reichte gerade aus, um zu fassen, und war natürlich auch Presse dabei und so. Das hat gewirkt dann einfach. Und mein Argument war, wir müssen es jetzt machen, weil die Diskussion da ist. In 2 Jahren ist es eine Selbstverständlichkeit und dann regt es gar niemanden mehr so sehr auf, weil dann klar ist, die Zeitgenossen von 1933 haben sich irgendwie alle verstrickt.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Mittelalterforscher Professor Johannes Fried. Wir haben vorhin über den Schleier der Erinnerung gesprochen, die von Ihnen entwickelte Methode der historischen Memorik. Wir können unmöglich auf alle Bücher eingehen, die Sie in Ihrem Leben geschrieben haben. Über 2 möchte ich dennoch kurz reden. Die eine ist schon mehrfach angeklungen, die Biografie Karls des Großen, vor 2 Jahren erschienen, und neuerdings in diesem Frühjahr erschienen, die ist Ihre, die Geschichte des Weltuntergangs. Kurz zu Karl dem Großen nochmal, weil sich bei diesem Buch rund um dieses Thema zeigt, wie aktuell das Mittelalter vermeintlich sein kann. Vor 2 Jahren haben wir erlebt, der 1200. Todestag Karls des Großen. Als er begangen wurde, wurde Karl wahlweise als erster Deutscher, als erster Franzose oder erster Europäer gefeiert, als Vater Europas, als dessen Vorbild gewissermaßen auch noch heute. Für Sie dagegen war das eigentlich nie Thema. Für Sie war dieser Kaiser in erster Linie ein gewalttätiger Glaubenskrieger des Mittelalters, nicht wahr?
Also Karl der Große ist für mich, wie soll ich sagen, eine Leitfigur gewesen in meinem gesamten Mittelalterbeschäftigung, denn mein erstes wissenschaftliches Hauptseminar galt Karl dem Großen. Dann stößt man immer wieder auf ihn, und auch wenn man sich mit der Schulgeschichte wie ich beschäftigt habe, kommt man über die Zeit Karls des Großen und seine Impulse überhaupt nicht hinweg, sondern er ist einer der ganz großen Anreger für die Verwissenschaftlichung unserer abendländischen Zivilisation. Karl der Große ist nie ein Deutscher gewesen, er war kein Deutscher. Ob er der Vater Europas war, möchte ich bezweifeln. Es gibt zwar 2 zeitgenössische Zeugnisse, die ihn so nennen, aber das sind hymnische Übersteigerungen. In demselben Zeugnis heißt auch mal der Leuchtturm Europas oder und so. Das, was soll das bedeuten? Also heute würde niemand vom Leuchtturm Europas sprechen, Europa als Leuchtturm. Das ist kein Bild. Vater Europas meinetwegen, aber tatsächlich nicht. Denn das, was wir heute meinen mit Europa, ist ein politisch geeintes Europa. Wie intensiv geeint als Europa der Vaterländer oder Europa viel integrierter, das ist eine ganz andere Frage. Aber in dieser Weise war Karl der Große nie Vater Europas.
Und weil es in dieser Sendung nicht in erster Linie um Karl den Großen geht, sondern um Johannes Fried, muss ich Ihnen doch eine Frage noch stellen. Wenn man sich 40 Jahre lang mit so einer Person beschäftigt, ist er Ihnen in all den Jahren ein Stück weit sympathisch geworden? Wie ist Ihr Verhältnis zu Karl dem Großen heute?
Nein, Karl, sympathisch ist er für mich durch diese Leistung, die er für die Verwissenschaftlichung der europäischen Zivilisation geleistet hat. Er war der Initiator. Er hat die großen, die gelehrtesten Leute seiner Zeit hat er an seinen Hof geholt, hat ihnen entsprechende Bildungseinrichtungen übertragen, damit sie die Wissenschaft lehren können, damit sie Latein lehren können, damit sie die frühen Aristoteles-Rezeptionen weitertreiben können und so fort. Unsympathisch ist er, ich hätte nicht gerne unter ihm gedient. Er war ein Gewaltherrscher. Und das war er auch für seine nähere Umgebung.
Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr schön, wie Karl der Große getrieben war von der Angst vor dem Weltende, dem jüngsten Gericht. Und da sind wir auch schon bei Ihrem jüngsten Buch mit dem Titel Dies Irae, Geschichte des Weltuntergangs. Man vermutet nicht, dass es von einem Mittelalterforscher geschrieben ist, denn es reicht von den biblischen Propheten bis 9/11. Was hat Sie dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
Ja, das ist auch eine lange Geschichte. 1989 habe ich meinen ersten Aufsatz über Endzeitvorstellungen um die Jahrtausendwende veröffentlicht und dann bleibt man immer bei so einer Thematik hängen. Dann kam das Jahr 2000 und dann wurde ich animiert durch den vorhin genannten Horst Fuhrmann. Sie halten uns einen Vortrag zum Weltuntergang. Also habe ich einen Vortrag gehalten über Weltuntergang und der wurde dann ein kleines Büchlein mit der These, dass die Vorstellung vom Weltuntergang ein Weltuntergang, der durch bestimmte Zeichen in der Natur, vor dem gewarnt wird, durch bestimmte Zeichen. Und diese Zeichen kann man erforschen. Das ist naturwissenschaftlich zugänglich. Und dann war meine These, aus dieser Untergangsvorstellung in den Aufstieg der Wissenschaft, der Naturwissenschaft hinein. Und das ist eine These, die ich dann auch in einem kleinen Büchlein publiziert habe. Aufstieg aus dem Untergang habe ich das genannt und zeige, dass das tatsächlich bis in die Barockliteratur habe ich es verfolgt. Isaac Newton, der große Newton, war ein Apokalyptiker. Er hat mehr apokalyptische Texte geschrieben als naturwissenschaftliche, was man lange Zeit gar nicht gewusst hat, weil diese apokalyptischen Texte, Daniel, Kommentar und ähnliches, die sind einfach in den Archiven geblieben. Und darum hat sich niemand gekümmert. Erst in den letzten 20 Jahren hat man angefangen, diese Texte von Newton zu studieren. Und das ist eben interessant, wie hier tatsächlich aus dieser Tradition des Untergangsdenkens ein Strahl in die moderne Naturwissenschaft reinführt. Und das kann man fortsetzen bis in die Kosmologie von heute und in die Spekulation, was passiert mit unserem Kosmos. Und mit den modernen Geräten kann man auch sehen, wie sich im Kosmos die Kräfte bewegen und was da passiert. Sterne gehen unter. Sterne gehen auf, Milchstraßen treffen einander, verschmelzen und so. Jetzt unlängst hat man die Schwerewellen feststellen können, die Gravitationswellen feststellen können, im Bild sichtbar machen können. Das finde ich ungeheuer spannende Dinge und man ist ja auch Zeitgenosse, man ist ja nicht nur Mittelalterhistoriker, sondern man will das Mittelalter für die Gegenwart präsentieren und verstehbar machen und auch zu verdeutlichen versuchen, dass wir ohne dieses Mittelalter nicht geworden wären, wie wir heute sind.
Mhm. Sagen Sie, diese Präsenz des eschatologischen Denkens letztlich auch noch in den heutigen Naturwissenschaften, wie Sie das konstatieren, ist das eigentlich per se negativ zu beurteilen oder vielleicht sogar positiv? Man könnte meinen, der westlichen Welt entstünde dadurch auch eine Art Vorteil, insofern als man schließen könnte, dass die westliche Welt besonders verantwortungsbewusst mit den Herausforderungen der Zukunft umgeht, also mit den Themen Umwelt, Klima, Kriege, Hunger und so weiter.
Das ist zweifellos der Fall. Ich meine, die Frage nach der Verantwortung ist in der Tat gegeben. Vielleicht geht Japan etwas anders mit Atomkraft um als Europa, insbesondere als Deutschland. Aber da ist schon aus der christlichen Tradition zugleich ein ethischer, ein moralischer Anspruch mit tradiert. Denn zum Untergang, wenn die Welt tatsächlich definitiv endet, bis dahin muss alles heil, christlich gesprochen, alles Heil erwirkt sein. Was bis dahin nicht erwirkt ist, kann nie mehr erreicht werden. Denn da ist keine Zeit mehr. Die Zeit ist vorbei. Und bis dahin muss also das alles. Das weckt eine Sensibilität für moralische Notwendigkeit, für moralische Präsenz. Und diese Präsenz ist durchaus spürbar. Es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmungen, die prüfen und untersuchen, welche Gefahren drohen denn der Menschheit, der Erde gegenwärtig. Und da ist natürlich Hunger, ist eine Versteppung, Verwüstung, ist eine Gefahr. Und dann kann man, das ist etwas, da trägt der Mensch offenbar zu bei. Das sind Dinge, da kann man was tun. Sie können nichts dagegen tun, wenn kosmische Crashs stattfinden, ein Impact von irgendeinem Asteroiden oder so. Da können wir als Menschen gar nichts tun, allenfalls mit Filmen und schönen Spekulationen. Und noch problematischer wird mal in meinen Augen der Supervulkanismus, der wirklich große Supervulkanismus, wenn also die ganz großen Vulkane hochbrechen. Und das kann man heute sehen, dass die mal hochbrechen werden. Also berühmt ist Yellowstone National Park, darunter sitzt ein riesiger Vulkan und dessen Magmamenge steigt langsam nach oben. Und wenn der Druck zu stark wird, geht's halt hoch.
Herr Fried, Sie reden sich richtig in Rage. Man hat den Eindruck, das Thema ist Ihnen wichtig.
Ja, es ist ja
hat eine besondere Dringlichkeit für Sie. Ja. Rührt es auch von einer persönlichen Sorge?
Ja, will ich. Ja, eine gewisse Sorge steht da schon dahinter. Aber ich meine, da können wir nichts tun, sondern wir können uns dann nur innerlich darauf vorbereiten. Und dann finde ich das Statement von Karl Jaspers doch sehr schön. Wir können das nicht ändern. Er hat es gesagt in Bezug auf die Atombombe und die Gefahr durch die Atomkraft. Aber wir müssen uns innerlich darauf einstellen und versuchen, dennoch Menschen zu bleiben.
Johannes Fried, 2009 sind Sie emeritiert worden. Noch heute fahren Sie wöchentlich einmal in die Uni nach Frankfurt. Wie ist Ihr Eindruck jetzt gewissermaßen von außen betrachtet, auch wenn Sie dort quasi wieder ein Stück weit innen sind und Kollegen treffen? Aber wie steht es um die Wertschätzung Ihres Fachs der Geschichtswissenschaft? 2006 haben Sie damals, als Sie den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa erhalten haben, war Ihre Dankesrede auch ein Stück weit eine düstere Warnrede vor kulturellem Analphabetismus. Alle Planung entspringt der Auswertung der Vergangenheit, haben Sie damals gesagt. Machen Sie sich Sorgen um Ihr Fach?
Ach, das ist so mit den geisteswissenschaftlichen Fächern, die gehen auf und ab. Und die Geschichte hat vielleicht eine größere Bedeutung hinter sich, als sie es im Augenblick genießt. Aber ich bin sicher, die Geschichte ist einfach zu wichtig, als dass man sie fallen lassen kann. Man muss sich nur einmal in der gegenwärtigen politischen Konstellation umschauen. Wie soll ich sinnvoll Politik betreiben gegenüber den islamischen Kräften, wenn ich den Islam nicht kenne? Und der Islam ist ein historisches Gebilde und hat seine Verankerung in Gesellschaften, die nicht die europäischen Gesellschaften sind, die völlig anders strukturiert sind, völlig andere Traditionen haben. Und wenn ich auf diese Tradition nicht einzugehen vermag, dann kann ich auch keine richtige Politik betreiben. Aber die Zeiten ändern sich und sie ändern sich mal zum Besseren, mal zum Schlechteren.
Herr Fried, was fehlt jetzt noch in Ihrem Leben? Sie sind 74 Jahre alt im Jahr 2016. Was kommt noch in den nächsten Jahren, in den nächsten 20, 30 Jahren? Gibt's für Johannes Fried ein Leben ohne die Wissenschaft? Irgendwo habe ich gelesen, Sie würden gerne mal einen Film machen, aber bestimmt auch nicht ohne Geschichte. Da hätten Sie ohne Zweifel noch ein breiteres Publikum.
Also, wenn mich ein Filmemacher animiert, einen Film über irgendeines dieser Themen aus dem Mittelalter, die ich kenne, zu machen, würde ich das tun. Also ein Film über Karl den Großen. Ich habe ja mal mitgewirkt an so einem Film. Das Problem ist, dass das, was mir vorschwebt, heute so teuer ist, dass selbst wenn Sie, es waren glaube ich 3 oder 4 Rundfunkanstalten, die damals zusammengewirkt haben, Gabriele Wengler hat diesen Film gemacht, die Geschichte ist so spannend. Und es gibt Techniken, Filmtechniken und Regisseure, die damit umgehen können. Das ist ungeheuerlich. Also ich entsinne mich, in Amerika habe ich einmal eine Sendung gesehen mit Steven Spielberg, wie er Überlebende von Auschwitz interviewt hat. Und er ging da immer lachend rein und die Interviewten lachten alle mit ihm. Und am Ende haben sie alle geheult. In einer Führung, Interviewführung, hat er es hingebracht, dass sie sich erinnerten. Und in der Erinnerung kam das ganze Leid wieder präsent. Und das kann man mit dem Film eben doch erreichen, wenn man entsprechende Mittel hat und entsprechende Regisseure hat, die damit umzugehen verstehen. Canossa ist ein wunderbares Thema, weil sie können den ganzen Weg nach Canossa zeigen. Sie können die ganze Schwierigkeit zeigen, die Heinrich IV. Hatte in der Auseinandersetzung mit den Fürsten. Sie können den Weg über die Alpen, wie er dann in Italien langsam Zulauf findet, wie er bei seiner Schwiegermutter auftaucht und die sagt, Heinrich, Heinrich, so geht das nicht. Und wie er dann zum Papst kommt, der Papst, nein, nein, keine Angst, der Papst hat ihn erwartet und hätte gehen können, hatte 3 Wochen Zeit, ist nicht fortgegangen, nicht? Also, das sind Filmmotive, die so wunderschön sind. Da würde ich gerne mitmachen. Aber das ist Illusion.
Ich gebe es weiter, trotz allem.